Willkommen zu unserer sechsten Folge Pitch nach drei. Heute ausnahmsweise nicht mit Jenny und Roman, weil Jenny und Roman haben beide Urlaub. Sonderfolge, 20 Jahre Uni-Jubiläum, und deswegen habe ich mir den Sascha.
Hallo.
Und den Marvin dazu geholt.
Hallo.
Und die sprechen gerade schon beide mit ihrer Service-Trinkgeldstimme. Seid ihr aufgeregt? Der Sascha, der kann schon nicht mehr vor lachen.
Ich kann mich wegschmeißen, ich finde das super.
Du findest, was genau findest du super? Die Trinkgeldstimme von dir?
Nee, dass du mich mal eingeladen hast, dass ich ja auch mal mitreden darf.
Dass du auch mal mit der Technik spielen darfst, die du bezahlt hast.
Oder so gesagt.
Ja, Trinkgeldstimme kennt ihr, oder? Mhm. Wisst ihr, was das ist?
Ja, na klar.
Nein, ist mir aber auch relativ egal.
Das ist die Stimme, die man macht, damit man mehr Trinkgeld bekommt, weil mit der normalen Stimme, mit der ich normalerweise rede, schlafen alle Leute ein. Wobei, das ist ja auch ein Insider bei uns im Podcast. Jennys Mama, die benutzt meine Stimme als Einschlafhilfe.
Das ist interessant.
Das ist ein bisschen...
Aber auch ein bisschen spooky, oder?
Ein bisschen traurig.
Nein.
Egal. Wir haben heute aber ein fröhliches Thema. Und zwar, wir feiern 20 Jahre Onelio, deswegen Sonderfolge. Ich finde das geil, dass es unsere zweite Sonderfolge, den Podcast gibt seit 6 Folgen.
Super.
Wir machen das gerne. 20 Jahre Onelio. Onelio ist ja die Werbeagentur, die den Pitch nach 3 Podcast rausbringt. Ihr beide seid Geschäftsführer. Und 20 Jahre Werbeagentur muss man auch erstmal schaffen. Vor allen Dingen, wenn man jetzt sich so draußen umguckt und sieht, wie viele Agenturen jetzt auch gerade nach Corona nicht mehr da sind. Ich würde den Podcast gerne nutzen, um einfach mal, dass wir vielleicht noch eine Zeitreise machen, so ganz, ganz weit zurück. Es gibt Leute, wenn die sagen damals, dann meinen die vor 3 Jahren. Wenn wir sagen damals, ist dann jetzt schon ein bisschen was her. Sascha, erzähl mal, ich habe mitbekommen, also ich kenne es auch nur aus Erzählungen, aber es hat angefangen wie bei Apple in einer Doppelgarage.
Ja, genau, so hat es angefangen. Also vor der Onelio gab es noch eine kleine Agentur, so meine erste Selbstständigkeit mit meinem besten Freund zusammen. Und uns dachten, wir sind jung, uns gehört die Welt, wir gründen eine Werbeagentur. Haben eine Doppelgarage gemietet, einen Schreibtisch reingestellt, die Monitore, die damals noch ungefähr 50 Kilo gewogen haben, und haben gestartet. Und in meiner Erinnerung ist noch, es ist in Düsseldorf auf jeden Fall gewesen, und die Deckenhöhe dieser Doppelgarage war 1,90. Und wer mich kennt, weiß, bei 1,90 kann ich nicht aufrecht stehen. Und das war wirklich interessant, also so zu starten, vor allem, weil die Garage nach hinten abgeflacht wurde. Und wenn man dann an der Teeküche oder bei der Toilette angekommen ist, waren wir nur noch bei 1,60 Stehhöhe.
Das heißt, die Toilette war auch in der Garage?
Ja, das war die Garage, es war so eine Mini-Toilette. Also das
Dumpsklo.
Ja, so ungefähr. Wir waren auch nur, ich glaube, ein Jahr da. Also länger war das gar nicht so. Und dann ging die Reise nämlich schon weiter.
Und ihr hattet Internet da?
Ja, das hatten wir. Wurde aus dem Haupthaus mit einem Kabel zu uns reingelegt.
Okay, das ist auch schön, wenn das erste Unternehmen an einem Kabel hängt, oder?
Genau, das war interessant.
Und von der Doppelgarage aus ging es dann weiter, wohin?
Dann ging es weiter erstmal nach Benrath, da hatten wir dann ein richtiges Büro. Also wir haben uns bei einer anderen Firma mit eingemietet, hatten dann ein Büro mit... Ja, da waren die Decken dann schon 2,30 Meter hoch und man konnte zumindest aufrecht drin stehen. Und haben da im Prinzip weiter gestartet und auch direkt wieder aufgehört. Also nach 2 Jahren oder nach 2,5 Jahren war es dann so, dass meine Frau mit unserem ersten Kind schwanger war und ich wusste, jetzt habe ich nur noch 9 Monate, bis ich wirklich Geld verdienen muss, weil in den ersten 2,5 Jahren haben wir nur investiert. Und habe mich dann sozusagen von meinem besten Freund getrennt und habe gesagt, ich mache alleine weiter und habe erstmal als klassisch selbstständiger Grafikdesigner gearbeitet.
Okay, und ich habe alte Bilder gesehen, da gab es eins, da gab es diese schönen Facettenvorhänge im Trauerinstitut-Style. War das schon oder kam das danach?
Nein, das kommt 3 Stationen noch weiter. Das war also im Prinzip nach dem ersten Büro komplett nochmal neu auf Anfang, zurück in die eigene Wohnung aus dem Wohnzimmer rausgearbeitet. Dann kam der Anruf aus Münster mit, pass auf, dein Bruder Marvin findet keine Ausbildung, kannst du den nicht ausbilden? Dann musste ich ein bisschen mit der IHK sprechen, um zuzusehen, wie kriege ich denn ein Ausbildungs-, also wie werde ich Ausbildungsbetrieb? Und die sagten, da ist ein Büro zwingend für erforderlich. Mal klar, ne? Weil ich kann ja jetzt nicht irgendwie einen Azubi, auch wenn es mein Bruder ist, irgendwie zu mir in die Wohnung nehmen. Und dann hatten wir bei uns damals in Ella, wo wir gewohnt haben, wurde unten eine Studentenbude frei. Die hatte, was würdest du sagen, die hatte keine 30 Quadratmeter, 20. Die war 20 Quadratmeter groß. Die haben wir angemietet und haben gesagt, das ist jetzt unser Büro. Wir haben da auch zwei Schreibtische reingestellt und dann war Marvin mein erster Azubi.
Okay. Und wie hat dir deine Ausbildung gefallen?
Ich fand die Ausbildung mega geil. Einfach aus dem Grund, wir waren ja nur zu zweit. Das heißt, es fiel alles an. Sei es irgendwie Akquise, sei es Einrichtung der Büroräume, sei es irgendwie klarkommen, wo wollen wir hin, was wollen wir machen, was können wir überhaupt. War halt so eine komplette Reise für mich.
Komplette Reise, okay. Aber das heißt, du bist dann aber mit Onelio auch noch ein paar Mal umgezogen.
Ja, zweimal müsste das gewesen sein.
Also von dieser kleinen Bude aus ging es dann in dieses Beerdigungsinstitut, wie du sagtest. Das war so, ey, wir waren wahnsinnig stolz. Das war die erste, das haben wir auch wirklich Agentur genannt. Die war so gebaut wie so ein Schlauch, hatte pottenhässliche braune Fliesen. Wir haben das Beste draus gemacht. Und da kamen dann auch die ersten Mitarbeiter dann hinzu. Das war gar nicht. Und wir hatten ein Schaufenster, da konnten wir die Broschüren, die wir gemacht haben, ausstellen und sowas.
Und knapp 100 Quadratmeter. Also das war schon mehr Büro als die Studentenbude.
Okay.
Die waren auch süß und schnuckelig.
Und genau. Wie viele Mitarbeiter gab es damals?
Neben Marvin noch den einen oder anderen mal. Das waren aber hauptsächlich irgendwie Praktikanten. Und dann kam der Marius schon zu uns als erster Azubi. Oder das war der Azubi nach dir. Genau, und mit dem sind wir nämlich dann halt auch in die Martinstraße gezogen und dann kam das lange Kapitel Martinstraße.
Ja, Martinstraße ist ein längeres Kapitel, da können wir ein bisschen länger drüber sprechen, weil da hab ich dann ja auch irgendwann angefangen, weil ich bin ja jetzt seit 12 Jahren, sind es im Sommer, dann dabei. Martinstraße war schon ein bisschen so ein stolzes Kapitel, ne? So, das Haus in den Onelio-Farben.
Aber da bist du ja schon wieder 3 Schritte zu. Zuerst hatten wir einen Raum in der Martinstraße und waren nur ein kleiner Pipi-Pups-Untermieter.
Welcher war das?
Das war die Kreativ, die wir zum Schluss... dieser einzelne Raum im Prinzip.
Bisschen größer als eine Doppelgarage.
Ja, okay. Und ja. Dann haben wir jedes Mal, es war im Prinzip in diesem Haus so ein Konglomerat von mehreren Kleinstfirmen. Da waren irgendwie 6 oder 7 kleine Firmen drin. Und immer wenn eine Firma gegangen ist, habe ich mir den Raum unter den Nagel gerissen. Bis wir irgendwann so groß wurden, dass wir dann der Hauptmieter waren. Und dann kamst du auch irgendwann dabei.
Ich war vorher schon da, weil das Fotostudio hat noch nicht dazu gehört.
Ah, die Halle hatten wir noch nicht. Ja, genau, okay, die kam auch ganz zum Schluss erst dazu.
Und die ist dann ja auch von der Fläche her halt nochmal so groß gewesen wie die Hälfte. Als ich angefangen habe, für Marvin war da auch gerade ein ganz interessantes Kapitel insgesamt. Ich war ein bisschen verwirrt im ersten Sommer, als dann plötzlich bei uns irgendwelche Teenies im Hof standen vor der Firma.
Das war 12 Jahre her, ja.
Ja, das war 2024. Darf ich sagen, warum die da standen?
Ja, klar.
Der Marvin war ja zwischendurch bei RTL und das war, für mich war das ja quasi ein doppeltes Trauma, weil ich kam gerade erst aus einer Firma, wo der Geschäftsführer bei so einer anderen, ich sag jetzt, wie es ist, Trash-TV-Serie mitgemacht hatte. Ja, das heißt, ich kannte das alles schon und habe dann von Mit-Azubis von damals habe ich plötzlich Nachrichten bekommen. Die hatten mit mir nichts zu tun. Ne? Und dann kam plötzlich, du arbeitest doch jetzt da und da. Ne? Kanntest du nicht mal? Da war lineares Fernsehen war damals noch richtig so ein Ding, 2014. Und das hat sich dann aber auch geändert. Du hattest dann irgendwann auch dein erstes eigenes Büro in der Zeit. Irgendwann war das, ne?
Nee, ich saß eigentlich eine relativ lange Zeit bis kurz vorm Ende eigentlich immer im Großraumbüro mit allen zusammen.
Und als ich angefangen habe, meine ich, hättest du in dem, da war der damalige Konferenzraum noch halb geteilt. Wenn man reingekommen ist, rechts, da hattest du so ein Mini-Büro auch.
Stimmt, das war geteilt und dann haben wir das irgendwann die Wand eingerissen und zum Großraumbüro, Konferenzraum gemacht.
Genau, und dann bist du wieder in die...
Ja, okay, das war eine ganz kurze Zeit, weil ich da auch gemerkt habe, dass das nicht viel gebracht hat. Es war schön, ein eigenes Büro zu haben, Aber es hat mehr Sinn gemacht, im Großraumbüro bei den Mitarbeitern zu sitzen.
Ja, okay. Ja, kann ich nachvollziehen. Wenn man dann irgendwie so weit weg vom Team ist, dann ist halt auch immer irgendwie schon komisch. Und damals war das mit Remote und so alles noch nicht. Okay. Wir haben dann, also Martinstraße war ja wirklich lange. Wie lange waren wir insgesamt in der Martinstraße?
12 oder 14 Jahre. Ich meine 14 Jahre.
Das ist wirklich eine lange Zeit. Also es gibt Agenturen, die leben nicht so lange. Vielleicht können wir das schon mal spoilern. Wir mussten dann so mehr oder weniger, also wir sind nicht ganz freiwillig gegangen, ne?
Nee, im Prinzip wurden wir gezwungen zu gehen.
Weil da plötzlich ein dickes Loch in der Wand war, was da nicht hingehörte.
So sieht's aus. Wenn da so ein LKW oder ein Bagger in die Mauern kracht und das ganze Ding einsturzgefährdet ist, dann macht das Arbeiten halt auch nicht mehr ganz so viel Spaß.
Nee, ich kann mich noch an den Tag erinnern, als dann plötzlich irgendwer von der Stadt da stand und sagt, wir müssen da raus und dann einen Klebestreifen an die Tür gemacht hat. Gesagt hat, wir...
Ja, erlebt man auch nicht alle Tage. Möchte ich auch nicht nochmal erleben, wenn ich ehrlich bin.
Da war kurz ein bisschen Stress, würde ich sagen. Aber zu der Zeit waren wir dann ja quasi schon krisenerprobt, weil in der Zwischenzeit war Corona. Ich kann mich noch daran erinnern, die Schwester von meiner Lebensgefährtin war für ein Praktikum nach Deutschland gekommen bei uns. Die sollte ein Praktikum machen. An dem Tag hatten wir Weihnachtsfeier und die war dann genau einen Tag da und dann hieß es plötzlich, alle, wie hat die Regierung das genannt, nicht systemrelevanten Firmen bleiben erstmal zu Hause. Und dann steht man da und dann denkt man sich so, gut, dass wir Laptops haben. Ich glaube, da gibt es Firmen, die hatten das nicht ganz so gut. Habt ihr da überhaupt noch Erinnerungen dran? Habt ihr das alles verdrängt oder wisst ihr noch, wie die ersten, weil für mich war das die erste Woche Lockdown, das war noch so, ja, das ist jetzt irgendwie so ein, nicht Urlaub, aber es ist so ein bisschen so, es ist mal was anderes, kann man mal machen, aber danach wurde es dann irgendwie auch ganz schnell so, das scheint jetzt hier ein bisschen länger zu dauern.
Ja, ich fand die Zeit schrecklich, bin ich ganz ehrlich, weil ich habe damals bewusst ja eine Agentur gegründet, weil ich mit kreativen Menschen zusammenarbeiten möchte. Also ich möchte mit denen in einem Raum, in einem Gebäude, wie auch immer, tolle Dinge machen und das funktioniert on remote einfach nicht so gut. Mal abgesehen davon, die Ungewissheit, wie lange dauert das, wohin entwickelt sich das, was machst du, wie reagieren die Kunden, also das war schon eine Bauchschmerzzeit. Ich habe selten Bauchschmerzen, was das Unternehmerische betrifft, aber in der Zeit, das hat mich schon belastet, da bin ich ganz ehrlich, weil du trägst ja auch ein bisschen Verantwortung irgendwie dann mit dir und kannst halt auch nur mit dem Markt gehen. Und wenn der Markt sich gegen dich entscheidet, dann musst du dich irgendwann gegen Mitarbeiter entscheiden. Und das ist das, was ich nie wollte. Und deswegen fand ich die Zeit mega schrecklich und war super glücklich, als wir dann endlich wieder zusammenarbeiten konnten.
Hat aber auch echt lange gedauert. Ich erinnere mich, dass es elendig lange war. Für mich war das auch keine schöne Zeit, an die ich mich gerne zurückerinnere. Ich weiß nur, dass es immer nur Stress gab. Ich war oft noch in der Agentur, weil wir genau zu der Zeit umgebaut haben. Toiletten wurden gebaut, Fußboden, Netzwerke, alles wurde irgendwie erstellt. 1000 Handwerker irgendwie da, alles irgendwie zu koordinieren, dann ins Homeoffice zurück. Das war eine Katastrophe. Es hat keinen Spaß gemacht. Dann erreichst du irgendwie kaum niemanden. Dann war es irgendwie, die Technik war, also es war noch nicht so Alltag, ne, wie jetzt mit Teams, dann mal eben kurz einen Call, zack, zack, zack. Das war keine schöne Zeit.
Genau, vor allem, wir hatten nämlich vor Corona, den großen Auftrag erteilt, die Agentur Kern zu sanieren. Wir haben ja alles, wir haben Wände rausgerissen, neue Toiletten machen lassen, die Böden machen lassen, alles. Und dann fangen die Bauarbeiten an und dann heißt es so, jetzt geht ihr alle mal schön nach Hause. Also, ja. Und wann ihr zurückkommen dürft, wissen wir auch noch nicht. Das kam auch noch hinzu, stimmt.
Ich werde auch nie vergessen, wie der Typ reinkam. Entschuldigung, ich suche einen Geschäftsführer. Ja, was kann ich tun? Ja, Sie haben 20 Minuten, Sie müssen raus. Also noch als das ganze Thema mit der Wand da war.
Ja.
Das werde ich nie vergessen.
Ja.
Alles ihm auf irgendwelchen Festplatten gezogen und weg.
Kam dann ja danach, das war ja lange nach Corona dann, das waren ja bestimmt wobei so lange war es jetzt auch nicht mehr, ne? Ich habe da tatsächlich so ein bisschen andere Erinnerungen dran, hat vielleicht auch ein bisschen mit meiner Situation damals zu tun. Aber im Marketing, wir waren damals ja, waren die Abteilungen ja noch deutlich getrennter voneinander. Im Marketing hatte ich das Gefühl, dass wir tatsächlich relativ schnell adaptieren konnten. Zum einen, weil wir es gewohnt sind, dass plötzlich Dinge anders laufen. Im Marketing ist halt wirklich, du machst morgens auf und die Tools sehen alle anders aus. Es gab irgendwelche Updates oder so, mein Leben ist Dauerkrisenmodus. und was ich auch ganz, ganz deutlich gemerkt hatte, war, dass im Prinzip viele, die so das Thema Digitalisierung verpennt hatten, ne, die sind dann wach geworden und brauchten plötzlich eine Internetseite, weil eben halt alles online ging und so. Und das halt, also ich hatte jetzt keine Angst irgendwie so wegen fehlenden Aufträgen oder so, sondern das sah eigentlich alles immer ganz gut aus. Nur es war halt dann irgendwie trotzdem komisch, mir hat die frische Luft dann so ein bisschen gefehlt irgendwie. Wir waren halt auch zu der Zeit, waren wir gerade zu Hause umgezogen, das heißt, ja, dann hätte nicht sein, also hätte man sich klemmen können. Andererseits hat es natürlich ein paar Sachen, ich bin ja der einzige Arbeitnehmer in dieser Runde, ergeben, die so halt nachhaltig dann meine Work-Life-Balance so ein bisschen positiv beeinflusst haben, weil wir in der Zeit halt bewiesen haben, dass wir, und ich glaube, das kann ich für die ganze Firma sagen, dass wir halt auch von zu Hause aus schlagkräftig sind, dass wir von zu Hause aus gegebenenfalls arbeiten können. Vielleicht nicht nochmal unbedingt über 2 Jahre Dauerzustand hinweg, aber dass wenn jetzt irgendwie, ich meine, wir haben da gerade so ein Kreuzfahrtschiff oder so, wo irgendwie immer mal wieder so ein paar Berichte zu gibt. Ich hoffe, dass es keine neue Pandemie gibt und laut Medien gibt es die auch nicht, aber ich glaube, dass über kürzere Zeiträume könnten wir sowas ganz gut überbrücken.
Ich glaube, das ist ja auch die Kunst, aus dieser Krise was Gutes mitzunehmen, ne? Also wir haben ja danach viel investiert, auch in unsere digitale Infrastruktur, um einfach das ordentlich zu performen können, ne? Also ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Wir hatten früher ja mal über Homeoffice gesprochen und wenn ich mir überlege, jetzt 2-3 Jahre weiter, bleibst zu Hause, es ist kurz was, dieses, jenes, also es schränkt ja null, ich sag mal, die Effizienz des Unternehmens ein. Allein wegen der technischen Gegebenheiten, aber auch, ich glaube, weil die Leute sich einfach dran gewöhnt haben. Ja. Ja, auch in der Kommunikation. Das war damals, und deswegen hat das in der Kreativ zu Corona nicht so gut funktioniert, weil die Kreativ dort oder zu der Zeit noch so gearbeitet hat, dass man sich morgens wirklich gemeinsam alle an einen Tisch gesetzt hat, hat gesagt, was ist zu tun. Da wurde noch auf dem Whiteboard, ich habe die Fotos nämlich wieder gefunden, wurde noch aufgeschrieben, was die To-Dos sind, wer macht was. Und wenn du dann nicht gewohnt warst, digital ordentlich zu kommunizieren, dann gab es halt wirklich ein Problem.
Ja, dazu kommt, du hattest es vorhin erwähnt mit den Festplatten und so, das war ja damals alles noch sehr zentral, das heißt irgendwie VPN und so. Corona war dann auch bei uns so ein bisschen Brandbeschleuniger für Thema Digitalisierung, ja. Aber ihr arbeitet ja auch nochmal mit ganz anderen Datenmengen im Prinzip. Ich weiß nicht, so eine Stunde Video, wie viele Daten sind das?
Boah, wenn man das in 4K ordentlich produziert, kommen da ein paar Festplatten zusammen. Also bei einer Stunde ist jetzt nicht wirklich viel, aber wenn wir mal so 2 Tage produzieren, aber aus einer Festplatte, da kannst du nicht mal eben, auch mit VPN wird das ein bisschen schwierig.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Als ich in der Martinstraße angefangen habe, gab es quasi die erste große technische Revolution. Ich weiß noch, dass wir damals, ich weiß nicht, ob wir diskutiert haben, aber digital, also mobile Internetseiten, als ich angefangen habe hier, war das erste Mal, dass man so wirklich drüber gesprochen hat, so Shops, und dann saßen wir in einem Meeting und da kann ich mich noch ganz gut dran erinnern, da hat der Sascha zu mir gesagt, ja, so ein teures Produkt kauft keiner online. Da haben wir über eine Firma gesprochen, die gibt es jetzt nicht mehr, einen großen Einzelhändler für Luxuswaren. Da haben wir noch mobile Internetseiten. Ist heutzutage ohne Smartphone geht, glaube ich, keiner mehr aus dem Haus, oder?
Ja, und es ist jetzt auch nicht so lange her, ne? Also was die letzten Jahre digital da passiert ist, das ist erschreckend.
Das ist vor allen Dingen so selbstverständlich, ja. Ne?
Aber das, was Flo gerade anspricht, war auch 2014. Und 2014 hört sich an wie vorgestern, ist aber nichtsdestotrotz 12 Jahre her. Also 12 Jahre technische Entwicklung, wenn man sich überlegt, wie jung die KI ist, überlege ich mal 12 Jahre weiter. Wenn wir dann den nächsten Podcast machen, dann weiß ich nicht, ob hier schon ein Roboter sitzt, der dann die Interviews führt.
Vermutlich.
Gibt es Sachen, die, wenn wir jetzt schon dabei sind, mobile Internetseiten ist ein Kapitel, vermisse ich gar nicht, weil das war in der Suchmaschinenoptimierung, die ich hauptsächlich, das war einfach nur Pain, weil du hattest halt diese zwei Dinger, es mussten zwei Seiten gepflegt werden, Responsive Design kam dann ja irgendwann erst. Gibt es ein Produkt, vielleicht außer Kreativ oder so, wo ihr sagen würdet, ich bin froh, dass es keiner mehr bestellt, so ich weiß nicht, irgendwie so ein, wie hießen die nochmal, diese gefalzten Dinger, die man in der Berufsschule machen musste, diese Klappfalzviecher.
Falzflyer oder was?
Nee, das war so ein ganz bestimmtes Klappmuster, ich weiß nicht.
Wickelfalz, Liporello.
Liporello hießen die Dinger. Nervig. Ich habe irgendwann aufgegeben, ich habe einfach querfunden. Gibt es irgendwas, was ihr vermisst oder was ihr nicht wiedersehen wollt, was die Leute früher bestellt haben?
Ja, man kann ja darüber diskutieren, was mit den Printmedien halt ist. Printmedien sind bei uns ja wirklich minimal geworden. Passiert nicht mehr viel. Du hattest bei den Printmedien halt immer die Sache, wenn ein Fehler wirklich passiert und er drin ist in so einem 100-seitigen Katalog, dann hast du halt echt ein Problem. Wenn du auf der Internetseite gehst, du kurz rein und löst dieses Problem ganz wieder schnell. Oder auch Farben, wenn die Farben nicht richtig gedruckt worden sind und so. Also ich sag mal, der Fehlerquotient bei Printmedien war immer relativ hoch, weil du musstest dich dann auch als Agentur auf die Druckerei verlassen und selbst wenn die Druckerei Mist gebaut hat, waren wir schuld im Endeffekt. Also ich bin gar nicht böse drum, dass wir viel, viel digitaler geworden sind. Ich glaube, wir sind auch viel, viel schneller geworden, was das Ganze anbelangt. Und so Liporello-Falz und was wir da nicht alles gemacht haben, das brauche ich ehrlich gesagt auch nicht mehr. Also das ist so, man muss ja auch mal ein bisschen an die Umwelt denken und sowas, was wir damals da wirklich produziert haben und man sagt, böse gesagt, rausgerotzt haben, wird es heutzutage ja auch nicht mehr machen.
Aber zwischendurch so eine Broschüre ist, dann freut man sich doch irgendwie. Also so hatte ich zumindest den Eindruck, ich weiß, dass wir dieses Jahr für einen Kunden von uns, den Beamtenpiloten, haben wir eine schöne Broschüre gemacht. Da geht dann das Designerherz dann doch irgendwie wieder auf, wenn die gemacht wird und man das Ding dann hinterher in der Hand hat, oder?
Absolut. Es ist halt, du hast es in der Hand und ich finde, Print ist nochmal einfach ein ganz anderes Medium. Und ich finde es einfach schön. Wir betreuen unsere Kunden ja wirklich stark digital, aber ob du jetzt einen Messeauftritt brauchst, ob du einen Flyer brauchst, eine Visitenkarte, machen wir alles. Und ich finde es abwechslungsreich. Ich finde es schön, wenn man 37 Landingpages abarbeiten kann, aber wenn da nochmal was Printmäßiges dazukommt, vielleicht sogar mit Veredelung, das ist halt einfach nochmal ein ganz anderes Handwerk, finde ich. Und ich finde, Print darf nicht aussterben, wird nicht aussterben. Dass es weniger ist, ist verständlich. Aber ich freue mich immer wieder, wenn ich ein Print bekomme, was wirklich von der Haptik her schön ist. Ich weiß noch, dass wir damals das zum ersten Mal über Gerüche gesprochen haben, dass man das Papier mit irgendwelchen Geruchsstoffen drucken konnte und sowas. Das finde ich, ist lebhafter als jetzt am Bildschirm.
Ja, also bin ich definitiv bei. Ich glaube, das ist dann, der Sascha hat es ja vorhin erklärt, die Grenzen für Fehler sind halt viel, viel enger. Und am Ende ist es halt so, wenn du ein gutes Printprodukt hast, dann ist es halt, Wertschätzung kann man damit halt dann schon vermitteln, weil eben, es muss halt gut sein, damit es gut rübergenommen, also gut angenommen wird. Weil wenn es schlecht ist, dann hast du da die 5000 Broschüren mit dem Tippfehler drin oder mit der falschen Farbe und die bleiben dann da als Andenken.
Ich denke, du transportierst einfach Qualität. Du gibst da ein Produkt ab an deine Kunden oder an deine Mitarbeiter oder wie auch immer und jeder weiß, dass Print halt Geld kostet. So, wenn das noch ordentlich gemacht ist, dann hast du sicherlich halt auch in deiner Wertschöpfungskette ein Produkt, was dich durchaus weiterbringt, also auch authentisch dann halt macht, als wenn du alles nur digital machst. Ich glaube, der Mittelweg wird es irgendwie sein, ne? Dass du ganz, nicht mehr ganz ohne, aber ganz weg bin ich auch bei dir, Marvin, wird es nie sein. Also es ist auch mal schön, was wieder in der Hand zu halten.
Das glaube ich auch. Sieht man ja im Prinzip, ich meine, Print ist tot, keine Ahnung, das wird schon seit 25 Jahren, sagen die Leute das. Also, und trotzdem haben wir immer wieder auch Firmen da, die dann Aufsteller, ich sehe hier gerade unsere Kollegen von den Smoothies, die mit haptischen Werbemitteln unterwegs sind. Okay, ja, aber das war so die erste. Jetzt haben wir ja dann quasi, machen wir ja gerade unsere zweite digitale Revolution durch, das Thema KI. Und ich glaube, da kann man dann im Prinzip bei dem Wertschätzungsthema nahtlos anknüpfen. Da haben wir ja auch im Podcast schon ganz lange drüber diskutiert. Die neue Folge ist noch nicht da, aber da kann ich schon mal was spoilern. Und zwar, wir hatten in der KI-Folge, hatten wir drüber gesprochen, dass Porsche ein Video gemacht hat, und dann eben Human Made quasi drunter geschrieben hat, so als Wertschätzung, so von wegen, wir benutzen keine KI. Und dann ist mir letzte Woche eine Anzeige untergekommen von Maserati. Also ich weiß nicht, Marvin, du bist der Autoenthusiast. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber so ein Maserati kostet ein bisschen mehr als ein Porsche, oder?
Boah, Preiswissen habe ich nicht, aber ich würde schätzen, ja, ich würde schätzen, Maserati ist nochmal eine Stufe rüber.
Oder? Ja, ich muss da gegensprechen. Die liegen ungefähr, es kommt aufs Modell an,
kennt aber sich jemand aus.
In einer ähnlichen Preisklasse.
Okay. Die hatten jedenfalls einen Werbeclip, der war computeranimiert. Und nicht nur computeranimiert, sondern auch mit KI. Also es gab nicht ein echtes Auto in diesem Video. Und da habe ich gedacht so, boah, das passt nicht zum Brand. Also ne, wenn ich so viel Geld für ein, dann können die auch so viel Geld für einen Werbeclip raushauen. Ne? Zeigt aber am Ende nur, und das stand dann halt hinterher auch auf der Abblende drin, so wurde mit KI und Computeranimation gemacht. Und gleichzeitig wurde dann irgendwie noch in Gedenken an und dann ging es um eine bekannte Rennfahrerin, wo ich mir dachte so, okay, weniger Wertschätzung in einem, auf eine Tafel passt nicht. Und das ist halt das, womit wir gerade so ein bisschen, also womit wir nicht hadern, aber wir haben halt gerade diese Bewegung von, okay, was darf menschengemachter Content nutzen? Wie seht ihr das mit KI? Ich meine, wir arbeiten alle damit jetzt so ein bisschen, aber so ein reines KI-Produkt, ich meine, so vollautomatisiert sieht man, oder?
Also noch. Noch sieht man es. Ich glaube, das wird sich aber ganz schnell relativieren. Boah, KI ist natürlich die nächste Revolution. Nach Internet wird KI das nächste Große sein, was nicht mehr wegzudenken ist, was Basis unser aller Alltag einnimmt. Ich hoffe nur in etwas abgespeckter Form. Ich bin ja ein Freund von authentischen Bildern, Videomaterial, also Authentizität, Persönlichkeit, Emotion. Und die über eine KI generieren zu lassen, fühlt sich für mich nicht richtig an. Nichtsdestotrotz arbeiten wir natürlich auch mit KI, aber für mich persönlich ist KI noch ein Supporter. Der soll nicht meine komplette Arbeit leisten, sondern soll mich effizienter machen, schneller machen, fehlerfreier machen. Dafür nutze ich KI. Aber ja, ich halte die Fahnen so lange hoch, wie es geht, dass man authentischen, echten Content macht. Mit echten Mitarbeitern, mit echten Fehlern, mit echten Verhasplern und all dem ganzen Gedöns.
Ich glaube, da bist du auch. Am Ende ist das, glaube ich, auch. Jenny hat das im Podcast gesagt. Die hat gesagt, KI wird, also handgemachter Content wird so ein Luxusgut. Mhm. Du hast es eben gesagt, das macht einen halt effizienter und schneller und so weiter. Nur man muss es sich halt leisten können, ohne KI arbeiten zu können, weil die Sachen dann länger dauern. Gleichzeitig aber hast du auch, Authentizität ist halt mega, mega wichtig. Bringt ja nichts, eine Lagerhalle irgendwie in der KI generieren zu lassen und zu sagen, das ist jetzt unsere neue Lagerhalle.
Ist es das wirklich?
Kommen dann die Leute.
Für alle Unternehmen?
Genau, und dann kommen die Leute und dann.
Also ich glaube, dass bei vielen Unternehmen die Wertschätzung für Persönlichkeit, auch für die eigenen Mitarbeiter, vielleicht nicht ganz so oben steht. Es ist immer eine Preisfrage, es kostet Geld, aber genau aus diesem Grund glaube ich, dass viele Unternehmen vielleicht auch dazu gezwungen sind, zu sagen, ich nutze jetzt KI, ich mache das mit KI, ähnlich wie es damals mit Stockbildern war. Ich mache kein Fotoshooting oder keine Videoaufnahmen, sondern ich nehme Stockbilder, die repräsentieren mich mal so ein bisschen, so ähnlich. Hauptsache, man kann sich einigermaßen ein Bild machen, in welcher Branche man sich befindet. Aber Authentizität, dass das jedem Unternehmen so wichtig ist, das spüre ich nicht bei allen.
Ich schmeiß mal kurz was ein. Ich glaube, wir müssen das differenziert betrachten. Jetzt kann ich ja aus fast 26 Jahren Werbebranche ein bisschen zurückgehen. Und wir haben damals, als ich in der Branche angefangen habe, haben wir Fotoshootings für ein großes Modelabel gemacht. Da sind wir noch an die geilsten Orte der Welt geflogen mit einem Cast von Models und es wurde vor Ort produziert für Kataloge. Es wurden 16 Mal Printkataloge im Jahr produziert mit einer Auflage von über 10 Millionen. Also ein riesen Produkt war das. Allein in der Zeit, ich war 3 Jahre in der Agentur, von dem 1. zum 3. Jahr wurde dann nicht mehr in die Welt geflogen, sondern nach Essen in große Fotostudios. Da wurde nämlich dann schon retuschiert. So, dann wurden nämlich die Berge von St. Gallen in den Hintergrund gepackt und es wurde nicht mehr dahin geflogen. Das Gleiche haben wir doch jetzt auch mit der KI. Also sie kann ja helfen, auch authentischen Content vielleicht ein bisschen hübscher zu machen. Also ich rede davon, dass das Thema Color Grading oder so dafür benutzt wird. Ansonsten, ich bin komplett dabei. Ich glaube, dass die KI auch schon von draußen aus als negativ betrachtet wird. Also ich nehme jetzt mal, wenn ich mir meine Kinder mal anhöre, die sehen irgendwas auf ihrem Smartphone und dann heißt es immer, ach komm, der Schrott ist doch KI gemacht, das ist doch KI gemacht. Was mir zeigt, da steckt ja schon gar keine Wertschätzung mehr dahinter. Ne? Also, und wenn wir diese Wege dann einfach mal vergleichen, dass man sagt, ja klar, work smart, not hard, ich nutze die KI, um unsere eigenen Dinge, die wir hier machen, noch besser zu machen, und zwar schneller besser zu machen, profitiert der Kunde davon, indem er halt keine 10 Stunden an Retusche wie früher zahlen muss, sondern nur noch in einer Stunde und man hat sogar noch besseres Ergebnis oder ein fehlerfreies Ergebnis. Nichtsdestotrotz müssen wir darauf achten, dass Authentizität gerade beim Kunden halt dazu führt, eine gewisse Qualität auch zu widerspiegeln. Und dann ist es die Mischung. Und da müssen wir einfach mitgehen, weil ich glaube, ohne KI wird es die Onelio keine 20 Jahre mehr schaffen. Das ist halt einfach so. Also müssen wir gucken, wie wir sie mit einbinden.
Möchtest du noch 20 Jahre Onelio?
Ja, ich finde es geil. Also ich finde, wir haben jetzt aktuell so ein Spirit, so ein Feeling. Es macht einfach Spaß. Wir sind in, ich sag mal, Kundenklientels unterwegs, die Spaß machen. Wir haben ziemlich viele breit gefächerte Branchen, die wir bedienen. Das Team ist sehr stark, aber auch sehr eigenständig. Deswegen würde ich auch noch 30 Jahre Onelium machen.
Musst du noch 30 Jahre?
Ich muss mal rechnen, ja, nicht ganz, aber ein paar Jahre müsste ich noch. Ich hab Bock, es macht Spaß. Es ist, man hat natürlich, das Persönliche schwappt natürlich auch immer so ein bisschen mit, ne? Also bin ja jetzt frisch gebackener Papa und schlaf sehr, sehr wenig und sehr, sehr selten. Und da wird man sich schon mal wünschen, irgendwie die finanziellen Möglichkeiten zu haben, sich einfach mal länger rauszunehmen, sich einfach mal ein bisschen Zeit für sich zu gönnen, für die Familie. Auch wenn ich wüsste, dass ich nach kurzer Zeit dann schon wieder was vermissen würde. Ich glaube, der Ausgleich, der macht's für mich gerade. Ne, das ganze Familienleben, aber auch das Berufliche. Und unter den Umständen können auch 40 Jahre Onelio kommen.
Okay, Sascha, machst du auch noch 40 Jahre Onelio?
Ich werde euch wahrscheinlich noch ziemlich lange auf den Sack gehen, ja. Also ich kann mir durchaus vorstellen, als alter Mann hier euch herzuschleichen, obwohl so viel jünger bist du jetzt auch nicht, Flo. Ne? Du bist, also wenn ich sehr alt bin, dann bist du alt.
Ich bin...
Wenn ich hier als 65-Jähriger durch die Gegend schlurfe.
Wie alt bist du?
Ich bin 50.
Dann bist du schon sehr, sehr alt.
Ja,
dann bist du so. Dann sind wir ja so weit auseinander, wie ich hier bei Onelio bin. Das,
ja.
Ist ja, das ist ja quasi eine ganze Karriere auseinander.
Ja, kannst mal sehen, was du noch vor dir hast. Also in diesem Sinne, nein, also ich werde es sicherlich lange machen, weil ich kein Typ bin, der zu Hause rumsitzt und nichts machen kann. Also
das wissen wir als Arbeitnehmer, als ein Team wissen wir das. Es gibt vielleicht ganz kurz für die Leute, die das bei uns hier so nicht kennen. Wenn der Sascha morgens reinkommt und voller Energie ist und 30 Ideen hat, dann ist hier normalerweise auch das mehr Chaos, als wenn ein Kunde anruft und sagt, er ist nicht happy. Okay.
Das ist auch gut so. Für mich.
Das ist schön.
Schön, auch fürs Unternehmen.
Ja, das ist wichtig.
Ja, wollt ihr einen Chef haben, der nur in seinem Büro sitzt, eine Zigarre qualmt und Rechnung schreibt? Ist ja langweilig.
Nee, Rechnung schreiben ist mir persönlich auch nicht ganz so wichtig wie Gehalt.
Okay, ohne Rechnung kein Gehalt.
Okay, dann ist es gleich wichtig. Okay, wir sind ja jetzt nicht mehr, also jetzt wir gehen jetzt Richtung Ende. Wir sind nicht mehr in der Martinstraße, wir sind jetzt in der 11. Etage, habe ich heute Morgen schmerzlich gemerkt, als ich von der 5. aus gelaufen bin, weil einer von zwei Aufzügen nicht mehr wollte. Das Gebäude nichtsdestotrotz ist natürlich um einiges schöner. Wir sind so ein bisschen weg von diesem Pippi Langstrumpf in der Martinstraße hin. Ich würde fast sagen, sind wir seriös geworden? Nee, noch nicht. Aber von außen könnte man das meinen, dass wir seriös geworden sind für eine Agentur. Also in der Martinstraße, wenn ich überlege, da stand ja Kicker, Tischtennisplatte, das war ja alles wirklich, also das war ja so, ich würde sagen, das war so fast so Startup-Feeling. Und jetzt haben wir haben jetzt Glaswände hier, wir haben große, helle, weiße Räume, wir haben nichtsdestotrotz, ich habe bei mir Skateboards an der Wand, ich weiß gar nicht, was hängt bei euch gerade im Büro, immer noch Jack
Nicholson. Tolle Bilder.
Neue Bilder, der Sascha wollte neue Bilder haben.
Weil den Jack nehme ich mit nach Hause.
Den Jack nimmt damit nach Hause. Aber der Ausblick aus dem Fenster macht natürlich hier ein bisschen mehr her als drüben dann die alte Baustelle.
Und trotzdem wird es nur Zwischenstation bleiben, ne?
Wir bleiben nicht hier?
Wir bleiben nicht hier.
Okay.
Da bin ich. Also ich habe mich mein Leben lang im Unternehmertum auf mein Bauchgefühl verlassen. Und mein Bauchgefühl sagt mir, dass das hier nur eine Zwischenstation ist. Also wir haben noch gute 2 Jahre hier, 2,5 Jahre. Und dann geht die Reise weiter.
Weil wir weiter wachsen.
Erstens glaube ich, dass wir weiter wachsen, weil der Markt gerade zeigt, dass überall Agenturen schließen. Die haben irgendwas falsch gemacht. Wir immer mehr Bewerbungen und Kunden gewinnen. Das heißt, wir haben irgendetwas richtig gemacht. Und ich für mich, ich sehe es genau wie Marvin, ich habe Bock auf die Onelio, ich habe Bock zu arbeiten und ich habe auch Bock, nochmal 10, 15 Jahre lang Gas zu geben. Weil so alt wie ich bin, fühle ich mich nämlich nicht. Ich kann noch ein bisschen was tun. Und dann können wir natürlich auch noch ein bisschen weiter experimentieren. Also die Räume sind schön, die sind toll, aber das Ganze drumherum ist noch nicht so, wie ich mir das vorstelle.
Okay, dann ziehen wir wieder um irgendwann, ja?
Absolut, ja.
Okay.
Jetzt guck mal nicht so schmerzverzerrt. Vielleicht ziehen wir ein bisschen näher zu deiner persönlichen, privaten Adresse, dann musst du nicht so lange fahren.
Ist okay, kann ich mitleben. Hauptsache das Aquarium und die Skateboards kommen mit.
Ja.
Jetzt haben wir für den Podcast, wir labern immer so lange, bis der Roman auf Aufnahmestopp drückt. Würde ich heute ausnahmsweise nicht so machen, sondern ich würde euch beiden jetzt kurz die Gelegenheit geben, vielleicht nochmal Danke zu sagen, weil ich glaube, 20 Jahre ist auch immer ein guter Moment, Danke zu sagen an Kunden, die uns wie Evers und Kriegel dann eben schon seit 20 Jahren begleiten. Ihr könnt jetzt fleißig nicken, ich mache noch die Abmoderation und dann seid ihr nämlich dran. Also könnt ihr euch schon mal überlegen, was ihr gleich sagen wollt und mit Marvin fangen wir an.
Ja, was heißt Danke sagen? Also ich finde, wir sollten und könnten uns alle auf die Schultern klopfen. Ich meine, 20 Jahre ist halt nicht mal eben eine Zeit, das wird mir jetzt gerade bewusst, deswegen sitze ich hier relativ ruhig und in meinem Kopf brodelt es, die ganzen Erinnerungen kommen jetzt so langsam erst irgendwie.
Sollen wir noch eine Stunde aufnehmen?
Sollten wir, dann könnte ich ein bisschen mehr sagen. Nein, es war eine schöne Zeit, es war eine anstrengende Zeit, eine intensive Zeit. Wir haben Fehler gemacht, wir haben vieles richtig gemacht. Ich glaube, da kann jeder für sich selbst, ob er jetzt erst 2 Monate bei uns ist oder 12 Jahre oder 20 Jahre, kann eigentlich stolz sein, hier mit anzupacken. Ich finde, Sascha hat hier ein Unternehmen aufgebaut, wo man sich individuell extrem stark entwickeln kann. Also
kann ich bestätigen.
Hier kannst du dir, wenn du möchtest, eine eigene Säule aufbauen und dich weiterbilden, Spaß haben. Das ist das, worauf ich mit stolz bin, damit dran gearbeitet zu haben und auch weiter dran zu arbeiten. Dank geht hauptsächlich klar natürlich an meinen großen Bruder raus. Ich meine, ohne ihn hätte mich nicht nach Düsseldorf gezogen und mich ausgebildet. Ausgebildet, in Anführungszeichen, das sieht man jetzt nicht.
Das Berichtsheft will ich sehen.
Ja, da steht für einiges drin. Klar, da ist natürlich der größte Dank. Ich meine, in den 20 Jahren haben wir vieles erlebt. Wir arbeiten ja nicht zusammen, sondern wir sind Brüder. Das heißt, privat sieht man sich auch das ein oder andere Mal. Das ist dann nicht immer einfach und trotzdem sitzen wir immer noch nach 20 Jahren hier. Darauf bin ich am meisten stolz. Also stolz sagen zu können, was ich mit meinem Bruder hier die letzten 20 Jahre auf die Beine gestellt habe und was wir die nächsten 20 Jahre noch so Geiles machen.
Klingt doch super und dafür, dass du das nicht abgelesen hast, war das jetzt wirklich richtig gut. Gefällt mir.
Ja, kam von Herzen, glaube ich. Ja,
für die nächste Einladung zu so einem Podcast hätte ich gerne ein kurzes Briefing.
Ja, das unterschätzt, also können wir ja vielleicht dazu sagen, ihr hattet gar kein Briefing und bei Marvin hat man gemerkt, er hat eigentlich so im Podcast angefangen, so diese
Erinnerung. Drüber nachzudenken.
Das kam so alles jetzt gerade und deswegen glaube ich, das kam sehr ehrlich rüber.
Ich bin ja auch eigentlich ein Mensch, der sich auch oft irgendwie in irgendeine Richtung quatschen kann ohne Ende. Aber jetzt hier so die richtigen Worte zu finden oder dann punktuell auf Themen einzugehen, also ein Podcast ist eine Herausforderung. Also macht ihr schon echt gut.
Dankeschön.
Weiter so.
Danke.
Jetzt bin ich dran, Danke zu sagen, richtig? Es ist total schwer, weil ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Bei der Gründung habe ich ja gesagt, ich habe ein Unternehmen gegründet, weil ich mit kreativen Menschen zusammenarbeiten wollte. Und der größte Dank gilt natürlich diesen Menschen, die uns begleiten, so wie du seit vielen Jahren, die uns begleitet haben, die uns in Zukunft begleiten werden, weil ich sehe das halt wirklich so als eine Reise an. Es waren viele Wegbegleiter dabei. Man musste unseren Kunden natürlich danken, weil ohne unsere Kunden wären wir nicht da, wo wir heute sind. Und ich habe Kunden, wie gesagt, die seit über 20 Jahren, die halt schon in der ersten Firma Kunde waren und nicht einmal die Agentur gewechselt hatten. Wir haben große Kunden gehabt, die sind gegangen und kamen wieder. Wir haben die Kunden, die wir jetzt alle betreuen, die sind seit Jahren bei uns. So, klar, da müssen wir einfach mal Danke sagen. Und uns, wie Marvin gerade so schön sagte, uns auch selbst mal auf die Schulter klopfen, weil die sind ja so lange bei uns, weil wir irgendetwas richtig machen. Weil wir vielleicht einfach auch gut sind, weil wir nett sind, weil unser Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt. Viele Dinge. Ganz einfach. Ich glaube hauptsächlich, weil wir einfach ehrlich sind. Weil wir dem Kunden sagen, was wir können und was wir nicht können. Und wenn wir etwas nicht können, dann ist das auch okay so. Und insofern hat das auch wieder was mit den Menschen zu tun, weil in dieser Entwicklung der letzten 20 Jahre, wenn ich sehe, wer wie viel Verantwortung übernommen hat und so und mich dadurch natürlich auch entlastet, macht es meinen Job leichter und macht mich auch ein bisschen stolz. Also klar, auch den Flo zu sehen, wie er von einem jungen Mann zu einem jetzt nicht mehr ganz so jungen Mann gereift ist, irgendwie in eine Führungsrolle gerutscht ist und die auch wirklich gut erfüllt, das macht schon Spaß zu sehen. Und natürlich auch einen ganz großen Dank an meinen Bruder. Nicht nur, weil du bist, wer du bist, sondern weil du mich erträgst. Also,
das wäre sentimental hier.
Ja, ne, muss ich wirklich mal sagen. Ich kenne ja auch meine Stärken und Schwächen. Und ich kann, wie hast du das vorhin gesagt? Ich komme rein mit 30 Ideen und schon ist hier das Chaos. Ich weiß, ich bin ein chaotischer Typ, ich bin wahnsinnig schnell, ich schieße gerne raus. Und ihr alle müsst mich irgendwie ertragen.
Machen wir gerne. Und dafür aber ja, impulsiv ist das Wort.
Oder so, wie auch immer. Ihr macht euren Podcast, macht ihr super, ihr macht viele Dinge super. Also deswegen von mir aus können wir 10 Jahre so weitermachen, dann denke ich nochmal drüber nach über die nächsten 10.
Ja. Und wer das jetzt nicht als Videopodcast guckt, also ich kann das sagen, so gerührt habe ich meine beiden Chefs noch lange nicht gesehen. Okay, damit beenden wir das.